Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es kommt wohl tatsächlich zustande. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Machthaber Wladimir Putin. Am kommenden Freitag treffen die beiden Männer im amerikanischen Alaska aufeinander, um wohl über das Schicksal der Ukraine zu entscheiden. Der Präsident des Landes, Volodymyr Zelensky, wird wohl nicht mitreden können. Bereits im Vorfeld ist die Sorge über ein Einknicken der Amerikaner groß. Vor allem, weil Trump immer wieder einen Gebietstausch ins Spiel bringt. Liefert Trump also die Ukraine an Putin aus? Und welche Rolle spielt in all dem überhaupt noch Europa? Darüber sprechen wir heute. Gerhard Mangot, Sie sind Russland-Experte an der Universität Innsbruck. Ich glaube, eine weitere Vorstellung brauchen Sie nicht. Man kennt Sie in diesem Land sehr gut. Sprechen wir über das Treffen von Wladimir Putin und Donald Trump am kommenden Freitag. Das soll in Alaska stattfinden. Ihre Einschätzung, welchen Sinn und Zweck soll dieses Treffen denn tatsächlich haben?
Nun, Trump versucht ganz offensichtlich, gemeinsam mit Putin ein Ergebnis, ein Verhandlungsergebnis zu erzielen und das ohne die Ukraine zu machen. Es ist aber keineswegs sicher, dass am Freitag tatsächlich etwas beschlossen werden kann. Es sind viele Gerüchte im Umlauf, was da auf dem Tisch liegen wird von amerikanischer Seite, von russischer Seite. Und es ist eben nicht klar, ob es eine Einigung gibt. Wenn es eine Einigung gibt, die Gebietsabtretungen der Ukraine erfordert, dann muss man sagen, das wird sicherlich ein schmutziges Geschäft. Und dann bleibt auch noch die Frage, wie wollen die Amerikaner die Ukrainer zwingen, einen solchen Beschluss, eine solche gemeinsame Entscheidung mit Russland auch umzusetzen.
Sie haben schon gesagt, die Ukraine wird nicht vertreten sein, in welcher Form auch immer. Warum eigentlich nicht? Warum lässt man die Ukraine nicht teilnehmen?
Das liegt im Wesentlichen an der Haltung von Wladimir Putin. Erstens sieht er in Zelensky keinen legalen Präsidenten. Die russische Seite argumentiert, seine Amtszeit sei schon lange ausgelaufen und es hätte keine Neuwahlen gegeben. Da muss man dagegenhalten und sagen, das Kriegsrecht, das in der Ukraine herrscht, schließt Neuwahlen zum Präsidentenamt aber aus. Und zum Zweiten hat Putin erst vor 3 Tagen deutlich gemacht, dass er sich nicht grundsätzlich gegen ein Treffen mit Zelensky stelle, aber dass dafür notwendige Vorbedingungen erforderlich sind und diese seien noch lange nicht gegeben. Also es ist der Widerstand, die Ablehnung durch Wladimir Putin, die Trump dann zur Kenntnis nimmt und Zelensky nicht beizieht. Denkbar wäre, dass Zelensky schon nach Alaska kommt und dann separat mit Trump spricht, aber ein Dreiertreffen halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Dieses Treffen kommt ja direkt zustande nach dem Ablauf dieser 8-tägigen Frist zur Beendung des Krieges, die Donald Trump ja Wladimir Putin oder Russland gesetzt hat. Ansonsten würde es eben Sanktionen gegen russische Partner geben, war da die Drohung. Ist das das Ergebnis dieser Drohung? Hat sich Trump quasi mit dieser Drohung irgendwie auch in Russland durchgesetzt? Okay, jetzt müssen wir uns treffen mit Donald Trump?
Nun, grundsätzlich hat man die Sanktionsdrohung in Moskau schon sehr ernst genommen, vor allem die Sanktionsdrohungen gegen Länder, die von Russland Energieträger kaufen. Aber man muss sich das schon vor Augen ziehen lassen, nämlich dass Trump eigentlich mit Sanktionen gedroht hat, wenn Russland keinen Waffenstillstand schließt bis 8. August 24 Uhr. Und dann kommt so etwas nicht, mit Ausnahme Indiens. Und Putin bekommt sogar ein Geschenk, nämlich ein Treffen mit Trump persönlich. Das wertet ihn auf, das zeigt, dass er im Westen nicht mehr vollständig isoliert ist. Das bringt einen Zwist zwischen den USA und den europäischen Partnern der USA. Also letztlich kann Putin sagen, auch wenn dieses Ergebnis nicht zustande kommt auf dem Treffen in Alaska, das sich Russland wünscht, oder wenn überhaupt kein Ergebnis zustande kommt, für Russland war das schon ein Erfolg.
Einen Waffenstillstand wird es ja auch nicht geben, beziehungsweise hat es in den vergangenen 3 Tagen ja auch nicht gegeben. Die Angriffe auf die Ukraine sind weitergegangen. Das heißt, ein Erfolg für Wladimir Putin auf voller Linie.
Ja, wenn er das bekommt, was Russland angeblich fordert, nämlich dass die Ukraine den gesamten Donbass, also die Region Luhansk und Donetsk, abgibt und Russland dafür nur die Frontlinie in den beiden südlichen Regionen der Ukraine, Saporischschja und Cherson, einfriert und einige hunderte Quadratkilometer an besetztem Gebiet in den nordöstlichen Regionen Sumy und Kharkiv, dann ist das für Russland ein großer Erfolg und für die Ukraine eine große Gefahr. Wenn diese nämlich den gesamten Donbass aufgibt, die Region dann jetzt ganz der russischen Seite überantwortet, hätte Russland für den Fall einer Wiederaufnahme des Krieges militärisch große Vorteile, weil es eine große, wichtige und harte Verteidigungsanlage der Ukraine eben in dieser Region dann jetzt gibt. Und die aufzugeben ist für die Ukraine sehr, sehr gefährlich, vor allem dann, wenn es keine Sicherheitsgarantien gibt. Und das wollen die Europäer. Sie wollen, dass es belastbare Sicherheitsgarantien für die Ukraine gibt. Nur die Frage ist, wer leistet diese Garantien? Die USA wahrscheinlich nicht, die Europäer auch nicht. Sie sagen zwar, es gibt solche Garantien durch die Europäer durchaus, aber die sind nicht belastbar. Es hat sich ja in den letzten 3 Jahren schon gezeigt, dass europäische Staaten nicht bereit sind, an der ukrainischen Seite gegen Russland zu kämpfen, weil man einen Konflikt mit Russland unbedingt vermeiden will. Und wie will man dann in Zukunft glaubwürdig der russischen Seite vermitteln, dass man aber in Zukunft bei einem neuen Angriff die Ukraine schon verteidigen wird und in den Krieg gegen Russland eintritt? Also belastbare Sicherheitsgarantien müsste es geben, aber von wem sollen sie kommen, von wem sollen sie glaubwürdig kommen?
Herr Mangold, lassen Sie uns dieses Wort ganz kurz etwas konkretisieren. Diese Sicherheitsgarantien, davon ist ja seit Beginn des Krieges eigentlich immer wieder die Rede. Was können wir uns da genau darunter vorstellen? Anhand eines Beispieles, Russland greift erneut die Ukraine an, nachdem diese Sicherheitsgarantien von europäischer Seite ausgesprochen werden. Das würde heißen, dass tatsächlich beispielsweise französische Soldaten an der Seite der Ukraine kämpfen würden. Wäre das eine Sicherheitsgarantie?
Wenn das belastbar sein soll, was die Europäer Sicherheitsgarantie nennen, dann müsste es so sein. Dann müssten wirklich europäische Soldaten gegen Russland kämpfen. Es gibt aber eben große Vorbehalte in Europa gegenüber einem solchen Commitment und deswegen sagen manche, Sicherheitsgarantie ist auch schon, wenn wir der Ukraine zusichern, dass wir sie weiter militärisch aufrüsten und finanziell und wirtschaftlich unterstützen. Nur da muss man sagen, das ist gewissermaßen eine Schönfärberei, denn das wird Russland nicht davon abhalten, die Ukraine noch einmal anzugreifen, wenn Russland das für in seinem Interesse erforderlich hält.
Von welchem Zeitraum sprechen wir hier? Mit was rechnen Sie, wenn es tatsächlich zu einer Einfrierung kommen sollte, wann es wieder einen Angriff geben könnte?
Das könnte in 1, 2 oder 3 Jahren sein, jedenfalls relativ rasch. Ein Waffenstillstand würde Russland jetzt auch die Möglichkeit geben, sich zu reorganisieren, regruppieren, neu auszurüsten, Kräfte, die erschöpft sind, sozusagen sich erholen zu lassen, um dann weiter vorzustoßen. Wenn man sich das Terrain anschaut in der Ostukraine, muss man sagen, wenn die Ukraine tatsächlich die von ihr noch kontrollierten Gebiete in der Region Donetsk aufgeben würde, die Verteidigungslinie, die dort existiert, vor allem bei den Städten Kramatorsk und Slowjansk, aufgibt, dann hätte Russland, wenn es den Waffenstillstand wieder brechen sollte, fast freie Bahn, denn dann kommt flaches Land, dann kann man sehr tief vorstoßen in derzeit noch ukrainisches Gebiet und das ist etwas, was die Ukraine eben nicht akzeptieren kann und nicht akzeptieren will. Und daran könnte es eben scheitern, wenn sich zwar Trump und Putin einigen, aber die Ukraine sich verweigert. Der Vorteil für Russland ist nur, wenn die Ukraine sich verweigert, dann steht die Ukraine als Blockademacht da. Und ein Vorteil wäre, wenn Trump sich dann völlig zurückzieht vom Ukraine-Konflikt und sagt, ich überlasse das den Europäern, es interessiert mich nicht weiter. Das heißt, für Putin könnte ein Scheitern des Gipfels durchaus auch noch positiv sein.
Gehen Sie davon aus, dass die US-Regierung tatsächlich so weit gehen wird und die Ukraine wirklich fallen lässt oder anders gesagt an Wladimir Putin ausliefert?
Und man wird das etwas zu verbergen versuchen, aber faktisch wäre es dann wirklich so, dass die USA, die ja ohnehin keine Waffenhilfe mehr leisten an die Ukraine dann im Stich lassen würden und sagen, wir engagieren uns dort nicht mehr, wir haben es versucht, es ist nicht gelungen, nun sollen doch die Europäer damit zurechtkommen. Und dann wird es eben die große Frage der Europäer sein, ob das, was man beispielsweise am Samstag unter einigen EU-Staaten plus Großbritannien vereinbart hat, nämlich belastbare Sicherheitsgarantien, territoriale Integrität, von Europa überhaupt verteidigt werden kann oder ob dann nicht deutlich wird, dass Europa viel zu schwach ist, die Ukraine gegen Russland zu verteidigen.
Europa wird bei diesem Treffen in Alaska ja ebenfalls in keinster Weise vertreten sein. Also es wird kein europäischer Vertreter, beispielsweise Ursula von der Leyen oder sonst jemand, mit von der Partie sein. Wie sehr am Katzentisch der Weltpolitik sitzt man denn inzwischen von europäischer Seite?
Nun, das ist wirklich nur noch ein ganz kleiner Katzentisch, wenn man so formulieren wollte. Die Europäer sind nicht im Zimmer, nicht im Raum, wo Trump und Putin verhandeln. Sie sind nicht einmal im Nebenraum, sondern in einem weit entfernten Haus. Und das ist wirklich für die Europäische Union eigentlich dramatisch, dass man in einer so wichtigen Frage für die europäische Sicherheit so wenig Handlungsspielraum hat, so wenig Kraft hat, so wenig Potenz hat und auch so wenig Einfluss hat auf den wichtigsten Akteur, nämlich die USA. Ein schlechter Tag wäre das für Europa, wenn dort eine Einigung zustande kommt zu Lasten der Ukraine und die Europäer müssten hilflos zusehen.
Ist Europa tatsächlich so schwach oder macht sich Europa in dieser Frage auch schwächer, als es eigentlich ist? Also blockiert man sich vielleicht auch durch seine eigene Zögerlichkeit?
Das zweifellos auch. Es gibt politische Gründe für die Schwäche Europas. Es ist ja auch besonders augenfällig gewesen, dass am Samstag sich einige EU-Staaten, nämlich Deutschland, Frankreich, Italien, Polen und das Vereinigte Königreich als Externer zusammengefunden haben, um eine Position zu formulieren. Das zeigt einfach, dass das, was man gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in der EU nennt, nicht funktioniert, dass es dann plötzlich solche selbsternannten Zirkel oder Direktorien gibt, die sagen, wo es lang gehen soll. Das ist für die Europäische Union nicht gut. Aber man ist auch militärisch nicht in der Lage, die Ukraine zu verteidigen, weil einfach bestimmte Fähigkeiten auf europäischer Seite, militärische Fähigkeiten, nicht gegeben sind und die Europäer da ganz angewiesen sind auf die USA. Und die würden, wenn Trump seine Haltung tatsächlich so beibehält, nicht bereitgestellt werden für die Europäer. Das heißt, sie sind politisch uneins, sie sind politisch nicht in einem gemeinsamen Auftritt, sie sind aber auch militärisch nicht in der Lage und wohl auch politisch nicht willens, solche belastbaren Sicherheitsgarantien an die Ukraine zu geben.
Sie haben jetzt vorher schon angesprochen, dieses Abtreten der Donbass-Region beispielsweise an Russland, was eine mögliche Forderung oder ein mögliches Ergebnis dieses Gipfels sein könnte. Ein möglicher Gebietstausch, wie schaut der aus? Was kann man uns da vorstellen?
Nun ja, wenn Trump davon spricht, dass es eben einen Gebietsabtausch gibt, dann muss man sich fragen, ja, was eigentlich? Was Russland anbieten könnte, sind hunderte Quadratkilometer im Nordosten der Ukraine, in Sumy und Kharkiv. Das ist auch alles, was Russland tauschen könnte. Und das ist im Vergleich zu dem, was die Ukraine aufgeben müsste, natürlich völlig einseitig. Da gibt Russland nicht viel aus, denn diese Gebiete in diesen nordöstlichen Regionen will Russland ja ohnehin nicht dauerhaft behalten, sondern eben als Verhandlungspfand verwenden. Also, wenn es solchen Gebietsaustausch gibt und die Amerikaner dem zustimmen, dann ist es ein schmutziger Deal, das ist eine schmutzige Abmachung und Russland würde davon erheblich profitieren, weil es fast nichts gibt und viel bekommt.
Was ich mich da frage ist, was denn die Verbündeten Russlands zu diesem, nennen wir es, was es ist, Landraub tatsächlich sagen. Denn gerade Verbündete eben wie China, Nordkorea und Co. halten ja dieses Territorialprinzip in ihren eigenen Grenzen immer sehr hoch und haben wahrscheinlich mit Blick auf die Zukunft wohl auch die Befürchtung, dass es sie irgendwann selbst treffen könnte. Was sagen denn die dazu, wenn Russland sich da quasi Gebiet einverleibt?
Das kann ich von außen natürlich nicht einsehen, aber es gab eine enge, intensive Kommunikation Russlands etwa mit China, mit Indien, mit Brasilien und auch mit Südafrika über das, was in Moskau letzte Woche besprochen wurde und was man zu diskutieren plant. Es ist durchaus so, dass die Chinesen nicht unbedingt ein großes Interesse daran haben, dass der Konflikt rasch beendet wird, weil für China hat dieser europäische Konflikt den Vorteil, dass die Amerikaner, wenn sie sich nicht völlig zurückziehen von dieser Verantwortung, eben in Europa gebunden sind, durch diesen Konflikt militärisch und finanziell in Europa präsent bleiben müssten. Und das bedeutet, dass die Amerikaner nicht ihre volle Macht militärisch, wirtschaftlich und finanziell auf China und auf die Verhinderung des weiteren Aufstiegs Chinas konzentrieren können. Das heißt, China hat durchaus Interesse, wenn dieser Konflikt noch weitergeht. Und daher wird von China sicherlich kein Druck ausgehen auf die russische Regierung, sehr kompromissbereit zu sein. Das stärkt eigentlich die russische störrische Verhandlungsposition.
Das heißt, man hat eigentlich gegen mögliche Einverleibung von Gebieten von Seiten der Verbündeten Russlands nicht viel einzuwenden, zumindest nichts, was nach außen dringen würde.
Genau, also man hält natürlich fest an diesem Prinzip der Unverletzlichkeit der Grenzen und der territorialen Integrität. China hat ja selber Sezessionsprobleme, Xinjiang, Tibet, aber man wird in der Praxis dann faktisch diese Prinzipien hintanstellen und einen Beschluss befürworten, der russische Interessen stark befürwortet. Und wie gesagt, wenn die USA dann doch nicht bereit sein sollten, das zu akzeptieren, dann geht der Krieg eben weiter.
Wenn wir vom Krieg wegkommen und nochmal ganz kurz zu diesen Verhandlungen in Alaska kommen, warum eigentlich ausgerechnet Alaska? Welche historische Bedeutung hat denn das in diesem Fall? Ganz zufällig ist dieser Ort hier nicht gewählt.
Nein, aber es ist weniger der Umstand, dass Alaska bis 1867 zum Russischen Reich gehört hat, sondern man will, glaube ich, mit dem Veranstaltungsort auch dokumentieren, dass ja in dieser Weltgegend Russland und die USA enge Nachbarn sind, dass sie nur wenige Kilometer voneinander trennen, Alaska und der ferne Osten Russlands, die Halbinsel Kamtschatka. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass es am Freitag nicht nur um die Ukraine gehen wird, sondern um ein für Russland sehr wichtiges Thema, nämlich eine Normalisierung der Beziehungen mit den USA auf vielen Ebenen, in verschiedenen Feldern. Und so möchte man mit dem Austragungsort eben dokumentieren, wir sind Nachbarn und als Nachbarn müssen wir uns um einen pfleglichen Austausch und gute Beziehungen bemühen.
In den USA gab es lange, wenn es um den Umgang mit der Sowjetunion ging, eine Art Domino-Prinzip, dass man befürchtet hat, wenn ein Land sowjetisch-kommunistisch wird, dann wird das Nachbarland und so weiter ebenfalls fallen. Wenn man jetzt sagt, dass die USA die Beziehungen mit Russland normalisiert bzw. einen Schritt dahin macht, sehen wir hier vielleicht auch einen Domino-Effekt, dass mehrere westliche Länder jetzt sagen, okay gut, die Sache ist verloren, normalisieren wir.
Hinter verschlossenen Türen wird da von einigen Staaten schon diskutiert, dass man ein pragmatisches Auskommen mit Russland finden müsse, weil man Russland ja geografisch nicht nach Osten verschieben kann, dass man eine Strategie braucht gegenüber Russland für den Fall eines Endes des Krieges. Aber formal sind die EU-27 alle hinter dem Druck, den die EU ausübt seit Beginn des Krieges, nämlich hinter den Sanktionen. Und dass das politisch nicht immer gemeinsam gesehen wird, ist klar, aber formal rechtlich und wirksam bleibt es dann eine gemeinsame Sanktionsposition der Europäer. Also dass von Europa ein Signal, von wichtigen Staaten ein Signal der Normalisierung oder des Normalisierungswunsches gegenüber Russland ausgeht, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Weil Sie sagen, ein pragmatischer Umgang mit Russland, der hinter verschlossenen Türen doch irgendwie angestrebt wird, kann es denn den realistischerweise irgendwie geben? Ich meine, man hat es bis 2022 versucht, Wandel durch Handel beispielsweise, also quasi die Russland einzubeziehen über wirtschaftliche Wege etc., da scheint ja alles gescheitert zu sein.
Nun, ich glaube, dass man von einem Wiederaufbau der europäisch-russischen Beziehungen, so wie wir das hatten vor 2014, jedenfalls nicht wird sprechen können. Aber man wird Nachbar bleiben, EU und Russland, und dann muss man zumindest in sensiblen Sicherheitsbereichen ein Einvernehmen mit Russland gewinnen und erhalten, um ja mit diesem Russland, das sicherlich eine unliebsame Führung hat, auch irgendwie klarzukommen. Aber wie gesagt, die Großen wollen das noch nicht. Einige kleinere wollen das, und es ist ebenfalls noch ein gutes Stück weit entfernt, dass man sich wieder ein wenig annähert.
Wir wissen, dass Russland die westlichen Staaten auch unter Druck setzt, beispielsweise mit hybrider Kriegsführung, Hacking-Attacken, Wahlbeeinflussung etc. über Social-Media-Bots, was es da alles gibt. Ist mit so einem Nachbarn wirklich ein normales Auskommen jemals wieder möglich?
Ein normales Auskommen sicherlich nicht, außer Russland würde diesen hybriden Krieg tatsächlich zurückfahren. Wenn es das nicht tut, dann sollte man sich auch nicht um eine Normalisierung bemühen, sondern für ein Auskommen zwischen den beiden Konfliktparteien. Russland führt eben diesen hybriden Krieg. Was ich für wenig wahrscheinlich halte, ist eine These, die sehr häufig vertreten wird, dass Russland bei einem Sieg in der Ukraine dann als nächstes baltische Staaten angreifen würde. Das halte ich nicht für sehr wahrscheinlich, nicht weil es in Russland in der politischen Führung nicht solche Ambitionen geben würde, etwa bestimmte Territorien Estlands, um die Industriestadt Narva, die vor allem russisch besiedelt ist, umzusetzen. Aber die Fähigkeiten werden wohl auf geraume Zeit fehlen. Russland tut sich in der Ukraine schon sehr schwer, hat hohe Personal- und Materialverluste, und deswegen ist eine konventionelle Auseinandersetzung mit der NATO eben für Russland gefährlich. Außer man glaubt in Russland, dass die NATO eigentlich nicht mehr geschlossen ist, dass sie gespalten ist, und für den Fall eines Angriffes Russlands auf ein NATO-Land diese Sicherheitsgarantie, die im Artikel 5 des NATO-Vertrages steht, gar nicht umsetzen würde. Kurzum, dass die NATO den Balten, hier Estland, nicht zur Hilfe kommen würde. Das ist etwas, was Russland spekulieren könnte. Aber das ist natürlich etwas, was die Allianz in sich und unter sich eben vereinbaren muss, dass das definitiv nicht passiert. Und da hat die NATO dann eben auch in der Hand, wie glaubwürdig ihre Abschreckung ist. Nur eines möchte ich noch hinzufügen. Wenn der Krieg in der Ukraine endet, zu großem russischen Vorteil, aber eine weitere Ausdehnung des Krieges eher unwahrscheinlich ist, heißt das nicht, dass die europäischen Staaten nicht doch massiv aufrüsten müssen, denn sie sind in ihren militärischen Fähigkeiten wirklich sehr, sehr schwach, und sie brauchen eine Abschreckung gegenüber Russland. Wie gesagt, Ambitionen sind dort da, auf mehr Territorium, und die NATO muss politisch und militärisch glaubwürdig sein in der Abschreckung, damit Russland es gar nicht erst versucht, ein NATO-Land anzugreifen.
Bleiben wir bei diesem sehr interessanten Punkt, den Sie angesprochen haben, nämlich die Befürchtung einiger Beobachter, dass Russland eben theoretisch sich Teile beispielsweise von Estland versucht unter den Nagel zu reißen, wenn dieser Krieg eingefroren wird in einigen Jahren, wann auch immer. Wie gesagt, genau einen Zeithorizont gibt es ja nicht. Sie sagen, das würde nur passieren, wenn man in Russland sieht, dass die NATO nicht geschlossen steht. Aber sehen wir nicht genau das gerade in der Ukraine, dass sich die NATO-Länder hier nicht einigen können, dass der wichtigste NATO-Verbündete, nämlich die USA, ausschert und seine europäischen Kollegen im Stich lässt?
Das ist durchaus denkbar, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, was Russland in dieser Hinsicht verfolgt, deutlich zu machen, dass die Abschreckungskapazität der NATO viel geringer ist, weil sie erstens militärisch nicht unterlegt ist, außer durch die USA, und weil sie politisch nicht mehr vertreten wird, wie eben die Diskussionen zeigen, die Trump auch immer angestoßen hat. Er wird nicht jedes europäische Land verteidigen. Er hat einmal von Montenegro gesprochen, das eben auch NATO-Mitglied ist, und er hat gesagt, was sollten wir tun, um Montenegro zu verteidigen? Was bringt uns das? Alles geht immer auf die Glaubwürdigkeit der NATO zurück. Und da möchte ich auf einen Widerspruch in der Debatte auch verweisen. Einige auch Kollegen sagen, wenn die Ukraine NATO-Mitglied geworden wäre Anfang der 10er Jahre, dann hätte Russland die Ukraine gar nicht angegriffen. Also das Argument lautet, eine NATO-Mitgliedschaft ist absolute Garantie gegen eine fremde Invasion. Und gleichzeitig sagen diese Leute auch, dass das NATO-Land Estland durchaus von Russland angegriffen werden könnte. Dann ist offensichtlich die NATO-Mitgliedschaft nicht eine ausreichende Bastion gegen eine Invasion. Kurzum, in beiden Fällen geht es immer um die Glaubwürdigkeit. In der Ukraine war es unglaubwürdig, dass die NATO tatsächlich bei einer Mitgliedschaft der Ukraine die Ukraine auf jeden Fall gegen Russland verteidigen würde. Und bei Estland oder den baltischen Staaten ist eben auch die Frage der Glaubwürdigkeit zu stellen, sind die NATO-Staaten mit oder ohne die USA tatsächlich bereit, Estland zu verteidigen. Es geht immer um die Glaubwürdigkeit der Allianz, und um die ist es militärisch und politisch nicht gut bestellt.
Ist diese Glaubwürdigkeit denn nicht zu 100% abhängig davon, wer tatsächlich im Weißen Haus sitzt? Ich meine, eben als einziger militärischer Garant für die NATO würde es wahrscheinlich unter einem Barack Obama oder unter einem Joe Biden anders aussehen als jetzt, Stichwort Estland, Stichwort Ukraine in der NATO um die 2010er Jahre.
Es würde sicher anders aussehen, aber das ist bestenfalls ab 2029 möglich, wenn ein neuer Präsident das Amt in den USA übernimmt. Aber man muss grundsätzlich schon auch sagen, auch unter Biden und unter Obama gab es diese Entschlossenheit, sich stärker von Europa zurückzuziehen, nicht mehr in allen Fällen und jedenfalls Garant der europäischen Sicherheit zu sein, nämlich um sich dann auf den Indo-Pazifik zu konzentrieren und hier vor allem auf China, um den weiteren Aufstieg Chinas zu verhindern oder bestenfalls zu managen. Und das würde auch unter einem demokratischen Präsidenten, wer immer das sein wird ab 2029, nicht anders sein. Also diese Neupositionierung der amerikanischen strategischen Interessen weg von Europa hin zum Indo-Pazifik.
Welche militärischen Gefahren bestehen denn tatsächlich für Europa, wenn Sie sagen, Sie gehen nicht davon aus, dass Russland sich theoretisch Estland zuwenden würde beispielsweise, also dem NATO-Mitglied. Welche anderen Gefahren bestehen oder bestehen überhaupt welche, wenn es zu einer Einführung kommen sollte?
Der hybride Krieg ist eine Gefahr und er findet statt. Und es ist eben geboten, alles zu tun, um diese Glaubwürdigkeit und Abschreckungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das heißt, es braucht tatsächlich diese großen finanziellen Ressourcen, um die europäische Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Es geht mir nicht um Kriegstüchtigkeit. Ich mag diesen Begriff nicht, wie es der deutsche Verteidigungsminister Pistorius verwendet hat. Aber es geht um Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit. Und das muss man auf europäischer Seite ernst nehmen. Denn sonst hat man wirklich eine Situation, wo Russland sagt, naja, die Europäer können nicht, die Amerikaner wollen nicht. Also probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir Nordostestland besetzen.
Dieser ganze Konflikt ist ja etwas verworren, könnte man vielleicht sagen, vor allem wenn man sich die Strategie Moskaus ansieht, die ja nicht immer ganz einfach einzuschätzen ist. Gibt es denn diesen großen angelegten Plan für die nächsten Jahre überhaupt? Ich erinnere daran, dass man 2022 geglaubt hat, den Ukraine-Krieg in kürzester Zeit gewonnen zu haben. Das ist ja jetzt nicht passiert, wie wir 2025 wissen. Wie sieht es denn da mit dem weiteren Vorgehen aus? Gibt es diesen großen Plan eines Wladimir Putin? Und wie könnte der aussehen?
Das glaube ich eben nicht, dass es einen solchen großen Plan gibt, nach der Ukraine gewissermaßen anderes Territorium anzugreifen. Georgien wäre eine Möglichkeit, aber da sind derzeit gute Beziehungen zwischen Moskau und Tiflis. Moldau wäre eine Möglichkeit, aber dazu müsste die russische Armee in der Ukraine in die Region Odessa vorstoßen. Aber gegen ein NATO-Land in Europa, glaube ich, gibt es keinen solchen großen Plan. Es wäre dann aus Opportunität, wenn Russland eben, wie gesagt, feststellen müsste oder würde oder könnte, dass die Glaubwürdigkeit der gemeinsamen Verteidigung im Rahmen der NATO nicht mehr gegeben ist, jedenfalls nicht mehr sicher gegeben ist. Und genau das zu verhindern, ist die Aufgabe der NATO, egal jetzt, ob es einen solchen Plan Russlands gibt oder nicht. Ich persönlich glaube nicht an ein solches Grand Design.
Grand Design ist vielleicht der richtige Ausdruck dafür. Gut, dass Sie es gesagt haben. Herr Mangold, gibt es denn noch so etwas wie Hoffnung für eine freie und demokratische Ukraine in der Zukunft?
Eine freie und demokratische Restukraine ist leider ein sehr wahrscheinliches Ergebnis, denn es muss bei allen Vorbehalten, die man zu Recht formuliert, politisch, rechtlich und moralisch gegen Gebietsabtretungen der Ukraine, so dass die Ukraine nicht in der Lage sein wird, und auf absehbare Zeit nicht in der Lage sein wird, diese von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Das heißt, es wird vielleicht, was die Ukraine eben verweigert, keine de jure Anerkennung der russischen Kontrolle über diese besetzten Gebiete geben, aber wohl eine de facto Anerkennung geben müssen, einfach weil die Ukraine dem nichts entgegensetzen kann. Und die Aufmunterungen, die es von europäischer Seite gibt, eben die territoriale Integrität der Ukraine zu verteidigen, die sind moralisch und rechtlich durchaus gerechtfertigt, aber sie sind nicht machtpolitisch unterlegt.
Das, was beispielsweise NATO-Generalsekretär Mark Rutte jetzt kürzlich gesagt hat, dass es eher unvermeidlich sei, vielleicht auch über die Zukunft der von Russlands kontrollierten Gebiete zu sprechen, das sehen Sie als durchaus realistisch an?
Ich fürchte, das ist realistisch. Das wäre ein schmutziges Abkommen, aber man könnte argumentieren, besser ein schmutziges als gar kein Abkommen, besser ein schmutziges Abkommen als eine Fortsetzung des Krieges, der für Russland zwar verlustreich wäre, aber wo Russland gerade in der Region Donetsk in den letzten Monaten sehr rasch vorgestoßen ist und es durchaus auch möglich ist, dass Russland nicht in einem halben Jahr, nicht in einem Jahr, aber irgendwann ohnehin die gesamte Region Donetsk erobern wird. Und da ist die Frage, kann sich die Verhandlungsposition der Ukraine eigentlich in der Zukunft noch verschlechtern? Noch schlechter werden, als sie jetzt ist. Und wenn das als Szenario denkbar ist, dann ist die Frage, ob man es tatsächlich darauf ankommen lassen wird, den Krieg fortzusetzen oder ob es dann nicht wirklich besser ist. So schmerzhaft das auch ist, so sehr die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung auch gegen Gebietsabtretungen ist, ein solches schmutziges Abkommen zumindest de facto zu akzeptieren.
Ein schmutziges Abkommen, das andere autokratische Herrscher vielleicht dazu bewegen könnte, selbst aktiv zu werden, Landraub zu betreiben. Wie sehen Sie das?
Ja, durchaus. Das Gewaltverbot und die Unverletzlichkeit der Grenzen sind wichtige Bestandteile des Völkerrechts, des internationalen Rechts. Wenn hier gewissermaßen de facto ein Aggressor Land rauben kann und unter seine Kontrolle behält und nichts dagegen getan wird, ist das durchaus eine Ermunterung auch an andere Staaten. China denkt man bezüglich Taiwan, aber es betrifft eigentlich alle anderen Staaten, dass diese diesem Beispiel nachfolgen und sagen, ja, dann machen wir es eben auch mit Gewalt und annektieren Land, das wir haben wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist bei einem schmutzigen Abkommen eben der große, große Wermutstropfen, dass das rechtlich gesehen, völkerrechtlich gesehen, absolut katastrophal wäre.
Düstere Aussichten, auf die wir uns dazu bewegen, Herr Mangold. Trotzdem vielen Dank für Ihre Zeit und beste Grüße nach Innsbruck.
Danke auch, beste Grüße nach Wien.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten und vor allem auch mehr Podcasts dieser Art hören möchten, dann unterstützen Sie uns doch am besten als Abonnentin oder auch mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag, der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos dazu unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie sonst noch wissen müssen. Erstens, im Sicherheitsrat wird Israels Vorgehen im Gazastreifen scharf kritisiert. 5 europäische Staaten verurteilen die Ausweitung des Militäreinsatzes. Zuvor hatte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu erklärt, an seinen Plänen zur Einnahme des Gazastreifens festhalten zu wollen. Zweitens, jedem vierten geht der Umweltschutz in Österreich zu weit. Das ergibt eine Umfrage des Linzer Market Instituts. 27% sagen demnach, dass der Klimaschutz übertrieben sei. Die genauen Ergebnisse der Umfrage packen wir Ihnen in die Shownotes. Und drittens, Historisches gibt's vom Sport zu vermelden. Österreichs Volleyballerinnen sind kommendes Jahr erstmals aufgrund einer erfolgreichen Qualifikation bei einer Europameisterschaft mit dabei. Die Endrunde findet 2026 in der Türkei, Aserbaidschan, Tschechien und Schweden statt. Zuletzt war Österreich 1971 bei einer EM mit von der Partie. Damals allerdings durch eine Nennung und ohne Qualifikation. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at zu finden. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken, podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.